Im Studio ist Ulrike Ostner. Gicht und Nieren, wie hängt's zusammen? Unser Thema heute im Gesundheitsgespräch. Sie können Ihre Fragen dazu an die Internistin und Nierenexpertin Dr. Waschma Safi richten. Guten Morgen, Frau Dr. Safi.
Guten Morgen, Frau Ostner.
Gicht, die Krankheit der Reichen. Warum hat man das so genannt?
Weil damals, historisch vor allem, eben Alkohol, Fleisch, Innereien, sehr gutes Obst, Gemüse, was auch sehr zuckerhaltig war, tatsächlich den Reichen vorbehalten war. Und das sind all die Dinge, die Gicht auslösen.
Frau Dr. Safi, auslösen können genau. Und nicht müssen. Genau, da können wir ja dann näher noch drauf eingehen, was da eigentlich im Körper passiert. Aber zunächst vielleicht mal, wie fühlt sich denn so ein Gichtanfall an?
Der tritt typischerweise sehr plötzlich auf und ist einfach stechend. Also ganz häufig an kleineren Gelenken, also ganz, ganz typisch Großzehe, Großzehengrundgelenk. Und genau, fühlt sich wie ein stechender Schmerz an, das Gelenk schwillt an, wird rot, heiß, genau.
Sehr unangenehm, kann man da noch auftreten?
Kommt drauf an, wie heftig der Gichtanfall ist, aber es ist schon sehr, sehr schmerzhaft.
Also dann schauen wir uns das gleich mal gemeinsam genauer an, was da eigentlich im Gelenk passiert und wo es genau herkommt, aber vor allem, wie es wieder weggeht. Ihre Fragen beantwortet Dr. Waschma Safi am liebsten am Telefon unter 0800 246 2469. Da können wir nämlich rückfragen. Aber wenn Telefonieren gerade nicht passt, das macht auch nichts, dann freuen wir uns über eine Sprachnachricht unter 0151 7220 2207. Gicht und Nieren, wie hängt's zusammen? Unser Thema heute im Gesundheitsgespräch. Sie können Ihre Fragen dazu an die Internistin und Nierenexpertin Dr. Waschma Safi richten, entweder am Telefon unter 0800 246 2469 oder mit einer Sprachnachricht über WhatsApp oder Signal an die 0151 7220 2207. Frau Dr. Safi, die Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung und Sie haben schon erklärt, wie sich das anfühlt. Das Gelenk wird heiß und es tut furchtbar weh und sticht. Aber was passiert denn bei so einem Anfall im Körper?
Ja, der Missetäter im Körper ist die Harnsäure. Die ist sozusagen ein Abbauprodukt der Purine. Purine sind Bestandteile unserer DNA, also auch tierischer DNA. Es kommt in Hefen, in ganz vielen verschiedenen Formen sozusagen vor. Und dieses Abbauprodukt, die Harnsäure, hat so ein bestimmtes, man nennt es Löslichkeitsprodukt. Das heißt, bis zu einer bestimmten Menge liegt es gelöst vor und macht keine Schäden. Wenn es diese Menge überschreitet, fällt es aus. Das heißt, das lagert sich ab. Bevorzugt, haben wir ja schon in dem Einspieler kurz angesprochen, im großen Zeh oder auch in anderen kleinen Gelenken, peripheren Gelenken.
Warum eigentlich im großen Zeh?
Die Ursache ist wahrscheinlich, weil das von dem Körperkern so weit entfernt ist, dass die Temperatur da ein bisschen niedriger ist und dadurch das wahrscheinlich das nochmal begünstigt, ja, als bei den Gelenken wie die Hüfte, die sehr nah am Körperstamm sind. Vermutet man, ja, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt, dass das dann gerne den großen Zeh trifft, ja, weil der ein bisschen kühler ist, ein bisschen relativ weit weg, jetzt im Verhältnis zu Armen zum Beispiel, vom Körper. Und genau, und dann fallen diese Harnkristalle aus und verursachen Entzündungsreaktionen in dem Gelenk. Der Körper bemerkt sofort, da ist was, das gehört da nicht hin. Ich muss das irgendwie angreifen, abbauen, wegschaffen. Und genau, das löst dann eben so Entzündungsreaktionen aus mit dem Ganzen, was man von Entzündungen halt kennt. Ja, mit Rötung, heiß, schmerzhaft, genau.
Das kann man sich auch ganz gut vorstellen, denn so ein Gelenk ist ja eigentlich was, was rund laufen soll. Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, wie so ein Gelenk grob aufgebaut ist, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, dass die Kristalle da doch Schaden anrichten können?
Also Gelenke sind sehr unterschiedlich. Es gibt auch verschiedene Arten von Gelenken. Also das zum Beispiel Daumengrundgelenk ist eine andere Art von Gelenk als das Großzehengrundgelenk. Aber wenn man das einfach ganz banal und ganz weit runterbricht, kann man einfach sagen, das sind zwei knöcherne Strukturen, die aufeinandertreffen sozusagen. Also wie so ein Glied kann man sich vorstellen, so ein knöchernes Glied. Und das Gelenk ist die Stelle, wo das Scharnier ist, ja, wo es praktisch beweglich ist.
Und das muss da drin natürlich alles schön rund laufen mit Gelenkflüssigkeit und die Kristalle, wenn die dann auf den Knochen kommen oder auf den Knorpel kommen, dann verursacht das wahrscheinlich die Schmerzen.
Genau, das kann man sich grob so vorstellen.
So, und jetzt, was hat das alles bitte mit den Nieren zu tun?
Genau, da haben wir die Frage, sozusagen unsere Hauptfrage direkt schon beantwortet. Nee, der Zusammenhang mit Niere ist tatsächlich komplex. Also das Einfachste, wir können ja so schrittweise ein paar Punkte ansprechen, diese Harnsäure wird ausgeschieden über die Nieren. So, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn die Nieren nicht gut funktionieren, aus welchen Gründen, wenn man einfach kranke Nieren hat, aufgrund von einem langjährigen Zuckerkrankheit, aufgrund von einem langjährigen Bluthochdruck oder ähnlichem, wird diese Harnsäure nicht gut ausgeschieden und dann bleibt sie im Blut und dann hat man natürlich sozusagen schneller das Risiko, dass dieses Löslichkeitsprodukt überstiegen wird und diese Harnsäure ausfällt. Andersrum ist es aber auch so, dass hohe Harnsäurespiegel auch für die Niere nicht gut sind. Die können sich dann auch in der Niere ablagern und die Niere beschädigen. Das heißt, das ist so ein Teufelskreis. Ja. Auf der einen Seite scheidet die Niere nicht gut aus, es ist immer mehr Harnsäure, macht immer mehr Probleme, beschädigt die Niere immer weiter. Also da gibt es sehr, sehr viel auch eine gute Datenlage und auch Studien, die zeigen, dass man bei PatientInnen mit chronischen Nierenerkrankungen die Harnsäurespiegel immer mit behandeln oder mit im Blick auch haben muss, weil man eben weiß, dass wenn man das unbehandelt mit die Menschen mit hohen Harnsäurespiegeln herumlaufen lässt, die Niere schneller schlechter wird und schneller kaputt geht und dann eben auch schneller der Punkt erreicht wird, dass eine Blutwäsche notwendig ist.
Also eine Dialyse, ja.
Genau.
Ein Hörer schreibt uns hier, Frau Dr. Saffi, Sie haben angedeutet, dass es etwas mit Lebensmitteln zu tun hat. Könnten Sie bitte noch genauer erklären, welche Lebensmittel in welchen Mengen das betrifft?
Ja, also es ist erstmal Alkohol. Ja? Alkohol beeinflusst den Harnsäurestoffwechsel ungünstig. Und da aber gibt es auch schon durchaus Unterschiede. Also Bier ist besonders ungünstig, weil das eben durch Hefen und so noch sehr purinhaltig ist. Wein zum Beispiel hat relativ wenig Purine, ist aber trotzdem nicht ratsam bei Gicht, das zu trinken. Dann zum Beispiel alles, ich habe ja gesagt, Purine sind ja Bestandteile von DNA. Also jetzt kann man sich vorstellen, so Fleisch, Meeresfrüchte, bestimmte Fischarten, aber auch, ist deutlich niedriger, aber zum Beispiel auch Spinat, Pilze enthalten auch Purine. Und dann aber auch alles, was so einen hohen Fruktosegehalt hat, begünstigt auch eine Gicht.
Also wo ist Fruktose drin?
Vor allem in Obst, also in sehr süßem Obst sozusagen, süßes Obst hat einen sehr hohen Fruktosegehalt. Das ist zum Beispiel auch nochmal so eine Komponente. Dann aber auch, das sind so ein bisschen die Ernährungssachen, aber auch Medikamente zum Beispiel gibt es schon auch, die man leider nehmen muss, ja, auch wenn man sich perfekt ernährt, die sozusagen auch Gichtanfälle begünstigen können.
Gibt es denn Risikofaktoren, jetzt mal unabhängig von der Ernährung, die dazu führen können, dass sich so eine Gicht entwickelt?
Ja, also man weiß, dass Gicht mit so anderen Wohlstandskrankheiten auch vergesellschaftet ist, ja, wie Diabetes oder Bluthochdruck. Und dementsprechend weiß man, dass Übergewicht und Bewegungsmangel Risikofaktoren sind. Aber auch zum Beispiel, es gibt eine genetische Komponente. Dann, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, wenn man eine chronische Nierenerkrankung hat, hat man natürlich ein höheres Risiko durch diese verschlechterte oder verminderte Ausscheidung von Harnsäure. Dann eben Diabetes, Bluthochdruck, weiß man eben, dass Diabetespatienten häufiger Gicht bekommen. Aber da ist jetzt bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ist wahrscheinlich nicht ursächlich, sondern eher korreliert miteinander.
Mhm. Genau. Halt zufälligerweise gemeinsam auf oder ist der Körper da einfach geschwächt und deshalb anfälliger? Was ist da der Grund für diese Verbindung?
Nee, der Grund ist eher, dass der Diabetes ja auch mit eben Übergewichtigen einhergeht, mit eben dieser Art zu ernähren sich einhergeht, ja, mit eben viel Zucker, viel Alkohol, Fleisch lastig. Also das ist eher, glaube ich, so eine Lebensstil- und Gensache sozusagen gemischt so ein bisschen.
Wir haben noch eine anonyme Hörerin, die schreibt uns, ich habe oft ein Stechen im Großzehengrundgelenk, das ja gerade genannt wurde. Woher weiß ich, ob das Gicht ist oder vielleicht ein Hallux valgus? Vielleicht kurz Hallux valgus, können Sie das erklären?
Ja, das ist sozusagen so eine Fehlstellung, ja, von dem Großzehengrundgelenk. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, weil wir wissen ja, Gelenkschmerzen können vielfältiger Natur sein. Und was wirklich häufiger als Gicht ist, ist natürlich so Arthrose, also einfach so Verschleißerscheinungen, die mit dem Alter kommen. Oder eben auch so eine Arthrose, die sich entzündet, eine sogenannte Arthritis. Da ist natürlich die Frage, wie unterscheidet man das voneinander? Das ist nicht ganz einfach für einen Laien, weil man das dort tatsächlich dann vom Hausarzt oder so einmal anschauen lassen müsste. Aber ich kann schon so ein bisschen Hinweise geben. Also es gibt Diagnostiktools zum Beispiel. Ja, die kann man sich auch selber im Internet anschauen, wenn man möchte. Wo man zum Beispiel sagen kann, okay, das ist eher eine Gicht. Also so eine Komponente zum Beispiel wäre, dass das plötzlich aufgetreten ist. Ja? Also sowas, ein Hallux valgus, der tut wahrscheinlich eher kontinuierlich und immer wieder und unter Belastung weh. Während für den Gichtanfall sehr, sehr typisch ist, dass es keine Vorzeichen gab und es ganz plötzlich eintritt, zum Beispiel. Ja? Das sind so ein paar diagnostische Sachen, wo ein praktischer Arzt das so ein bisschen differenzieren kann. Aber es gibt auch apparative Untersuchungen. Also man kann zum Beispiel einen Ultraschall von dem Gelenk machen, was auch häufiger gemacht wird, dass man zum Beispiel, wenn das Gelenk wirklich sehr schmerzhaft, groß, dick, geschwollen und ein Erguss drin ist, dass man den punktiert. Man sieht dann tatsächlich unter dem Mikroskop diese Kristalle, die Harnsäurekristalle, die sehen einfach aus wie so spitze Nadeln wirklich. Kann man sich zum Beispiel anschauen. Dann eben auch jemand, der schon frühere Anfälle hatte, auch früher mit seiner Harnsäure immer wieder Probleme hatte. Das kann natürlich dann auch ein Hinweis sein, dass es eher nicht der Hallux ist, sondern tatsächlich, weil vielleicht eher die Gicht ist. Genau, das sind so unter so ein paar differenzialdiagnostische Tools sozusagen, die man anwenden kann.
0800 246 2469, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Da können Sie mit Dr. Waschmar Safi reden. Bei uns geht es heute um die Gicht und um die Nieren. Sie können aber auch gerne eine Sprachnachricht schicken unter 0151 7220 2207. Das geht über WhatsApp oder Signal. 10:23 ist es. Gicht und Nieren, wie hängt das zusammen? Das ist unser Thema heute im Gesundheitsgespräch hier auf Bayern 2. Sie können Ihre Fragen an die Internistin und Nierenexpertin Dr. Waschmar Safi richten. Gerne am Telefon unter 0800 246 2469. Und da haben wir jetzt einen Anrufer in der Leitung. Grüße Sie. Moment, jetzt kann ich Sie noch nicht hören. Einen Moment, jetzt sind Sie da.
Ja, bitte. Grüße Gott, Meier hier. Und ich habe eine Frage, weil wir immer debattieren. Ich habe immer mal Schmerzen am großen Zeh. Das dauert dann mal eine Woche und manchmal dauert es auch 2 Wochen und dann ist es wieder weg. Und mir rinnt immer, ist es jetzt ein Gicht, das wird immer dann dick, oder ist es ein Rheuma?
Und Sie waren aber noch nicht beim Arzt und haben das untersuchen lassen?
Nein, das okay. Ist eben immer die Frage, wo geht man denn dann hin?
Ja, was eine interessante Unterscheidung, denn Frau Dr. Safi, die Gicht, wenn man sie größer einordnen wollte, gehört sie zu den rheumatischen Erkrankungen?
Ja, sie gehört, eigentlich gehört sie eher zu den Stoffwechselerkrankungen. Also okay, würde ich also eher so da einordnen. Genau. Das ist, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung von der Frage, die wir vorhin als schriftliche Nachricht schon.
Mit dem Hallux valgus.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Differentialdiagnose. Es ist tatsächlich so, also wenn nur ein einzelnes Gelenk betroffen ist und das sehr plötzlich auftritt mit Schwellung, Rötung, würde das schon, wenn sie natürlich auch andere Risikofaktoren noch mitbringen. Ein Risikofaktor, den wir tatsächlich noch nicht angesprochen hatten, sie sind ein Mann. Das ist tatsächlich auch, und Frau Ostner hatte ja auch eingangs schon erwähnt, die ganzen berühmten Persönlichkeiten, war keine einzige Frau dabei.
Stimmt, war keine Frau dabei.
Nee, genau. Also es betrifft tatsächlich Männer, kriegen leichter und häufiger eine Gicht. Das heißt, da haben sie schon mal einen Risikofaktor und wenn sie sagen, dass sie merken auch, dass das mit gewissen, zum Beispiel man nennt es Purinexzess, also zum Beispiel nach einem Wochenende gefeiert oder so.
Oder jetzt Weihnachten steht vor der Tür, da essen wir alle, viele von uns braten und trinken Rotwein und so weiter, ja?
Genau, und wenn dann der Zeh plötzlich anfängt anzuschwellen und weh zu tun, dann würde das alles schon sehr für eine Gicht sprechen. Aber so ganz nur rein vom Anschauen und vom praktisch Informationen rauskriegen aus ihnen, wie es denn jetzt genau war, was sie denn gegessen haben, wie denn die Harnsäurewerte früher waren. Ja?
Also das ist... Ich trinke so gut wie keinen Wein, sondern hauptsächlich Bier und ich bin sportlich, bin auch in den Bergen unterwegs und das ist irgendwie, ich habe immer oft das Gefühl, ist es Wetterfühligkeit, also wenn es dann einmal sehr feucht wird und ich bin jetzt also noch keine 50 und ich denke mir immer, das Gicht ist doch eigentlich eher was für alte Menschen. Deswegen, das zögert mich immer so ein bisschen.
Nee, tatsächlich nicht. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Es hat schon auch sehr viel mit, wie gesagt, den Risikofaktoren. Und da haben Sie mich ja tatsächlich missverstanden. Also Bier ist schlechter als Wein.
Bier ist schlechter als Wein, ja. Wollte ich gerade genau nochmal sagen.
Also mit Bier machen Sie es nicht richtig. Also Bier ist sozusagen von den Alkoholsorten das, was am ehesten Gichtanfälle auslöst. Wein macht es weniger wahrscheinlich.
Was macht man denn aber jetzt, Frau Dr. Safi, mit dem Herrn Meier? Schickt man ihn zum Rheumatologen oder schickt man ihn erstmal zum Hausarzt oder wohin?
Ach klar, das kann auch ein Hausarzt. Also der guckt da drauf, der hat sicher einen Ultraschall, der kann da mal kurz auf das Gelenk gucken, man kann das mal röntgen, der untersucht es, der nimmt nochmal Blutwerte ab, schaut da nochmal, schaut nach den Nierenwerten, nach den Harnsäurewerten. Das erkennt ein Hausarzt ganz sicher.
Also Check-up beim Hausarzt, Herr Meier.
Da haben Sie mir jetzt geholfen, weil der ist nicht so weit weg.
Das gut, perfekt.
Dann machen Sie es. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke für den Anruf. 0800 246 2469. Der Herr Reisner ist in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott. Bitte.
Also, meine Frage wäre gewesen, ich habe eine Bekannte, das rufe ich nicht für mich an, sondern eine Bekannte, die schwer Rheuma hat, ob das auch in diesem Zusammenhang stehen kann mit den Purinen und ob, weil Sie jetzt gerade das Thema angesprochen haben mit Bier, dass das ganz schlecht ist, ob auch alkoholfreies Bier schlecht ist.
Ja, also es ist tatsächlich nicht nur der Alkohol im Bier, der das macht. Also Hefen und Ähnliches, die sind eben auch ungünstig für Gicht.
Also wäre Weißbier noch schlechter.
Ja, genau. Deswegen, das ist nicht nur der Alkohol alleine, der das Problem macht. Dementsprechend kann ich da leider nicht Entwarnung geben. Und die Frage in Bezug auf Ihre Verwandte war wie?
Die hat starkes Rheuma, also die hat das plötzlich bekommen, die ist auch in Behandlung.
Ja.
Und das wäre jetzt nur meine Frage gewesen. Vielleicht hätte ich ihr irgendwas weitergeben können, ob man da ernährungstechnisch oder weiß ich das jetzt so, ob das auch so im Zusammenhang stehen könnte wie Gicht.
Okay, also Rheuma muss man sagen, da gibt es sicher Faktoren, die günstiger sind für die Gelenke und welche, die ungünstiger sind. Aber prinzipiell hat Rheuma sozusagen, ist ursächlich anders als Gicht.
Und hat auch nichts mit den Nieren zu tun.
Nee, genau.
Hat nichts mit den Nieren zu tun.
Ja, genau.
Das ist so mein Interesse gewesen.
Ja, genau.
Ja, gut, dann wäre die Frage schon beantwortet.
Ja, super.
Herr Reisner, dann herzlichen Dank und alles Gute für Ihre Bekannte.
Ja, danke schön.
Auf Wiederhören.
Danke. Wiederhören.
0800 246 2469, die Frau Ebenhack ist in der Leitung. Grüß Gott, Frau Ebenhack.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Erzählen Sie.
Ich habe angefragt, mein Nitrit ist immer zu hoch. Und dann kriege ich irgendwann immer mal wieder Antibiotikum, dann ist es weg und irgendwann kommt es wieder. Jetzt wollte ich mal fragen, ob das auch mit erhöhter Harnsäure zu tun hat.
Nee, das ist was anderes. Also das ist praktisch im Urinsticks, oder? Das ist das, was Sie ansprechen. Also dass
diese
man so
Stäbchen?
Ja, genau. Da kann man eben verschiedene Komponenten im Urin nachgucken und zwar eben auch Entzündungen. Und da kann man eben nachschauen, ob weiße Blutkörperchen, also Urin sollte ja immer steril und sauber sein. Da sollte kein Blut drin sein, da sollte sonst dicht sein. Wenn man aber hingegen zum Beispiel weiße Blutkörperchen oder auch Bakterien im Urin hat, wie es bei einer Harnwegsinfekt sozusagen ist, gibt es bestimmte Bakterien, die bilden einen Stoff, der Nitrit heißt. Und den kann man in diesem Sticks auch nachweisen. Da verfärbt sich sozusagen eins von diesen Filzaufsätzen verfärbt sich und dann weiß man, ach, da ist Nitrit drinnen und wenn noch weiße Blutkörperchen mit im Urin sind, dann geht man davon aus, dass jemand einen Harnwegsinfekt hat und den behandelt man eben dann je nachdem mit Antibiotika. Das hat aber tatsächlich mit der Harnsäure nichts zu tun primär.
Und können Sie mir vielleicht raten, wie ich ernährungsmäßig irgendwas ändern kann, damit eben nicht immer wieder das Nitrit zu viel wird?
Also das ist praktisch, sie neigen, also sie dürfen es nicht am Nitrit festmachen, sie neigen einfach zu Harnwegsinfekten. Ja? Und da gibt es schon bestimmte Ernährungsempfehlungen, also sie wissen wahrscheinlich, sehr viel trinken, ja, das sich warm halten, Cranberry-Saft, da gibt es wirklich Daten auch dafür, ja, dass man weiß, dass das sozusagen für Harnwegsinfekte sehr, sehr gut ist. Da gibt es sozusagen diese Reihe von Empfehlungen, hat aber alles tatsächlich mit der Gicht nicht primär was zu tun und macht auch an der Harnsäure nichts.
Und haben Sie die Harnsäurewerte mal bestimmen lassen, Frau Ebenhack?
Ja, das kann ich dann mal tun.
Genau, ja, perfekt.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Ich danke Ihnen für den Anruf.
Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Ebenhack. Wir haben noch, Frau Dr. Safi, jetzt doch auch einige Fragen, die über WhatsApp kamen. Zum Beispiel, Michaela würde gerne wissen, ob man mit ketogener Ernährung die Harnkristalle reduzieren kann. Vielleicht, bevor wir das beantworten, holen wir noch ein bisschen aus. Wenn diese Harnkristalle mal unterwegs sind in der Blutbahn und dann auch in die Gelenke reinkommen, wie kommen sie denn da wieder weg?
Also in der Regel, wenn die ihr Löslichkeitsprodukt überschreiten, fallen sie halt aus. Ja, und das ist dann der Gichtanfall. Den hat man dann, den muss man behandeln. Was man dann im Anschluss macht, aber das macht man tatsächlich ein bisschen zeitversetzt, also 1-2 Wochen später oder eher 2-3 Wochen später, fängt man an mit einer Prophylaxe, dass man eben mit Medikamenten ansetzt, die dauerhaft dafür sorgen, dass der Harnsäurespiegel nicht so weit nach oben geht und es eben nicht zu diesen Anfällen kommt.
Und die ketogene Ernährung, könnte man damit die Harnsäurekristalle reduzieren? Haben Sie da Erfahrung?
Na, das kommt von den Komponenten an. Also was positiv bei der ketogenen Ernährung wäre, dass halt natürlich das ganze Obst wegfällt, ja, weil das hat sehr viel Fruchtzucker. Das ist ja deutlich reduziert oder gar nicht vorhanden in der ketogenen Ernährung. Aber wo natürlich ein Problem ist, ketogene Ernährung ist halt sehr fleischlastig. Und Fleisch ist nicht gut, weil das eben zu einer vermehrten Anfall von Harnsäure führt.
Was ist denn überhaupt die Idee hinter ketogener Ernährung?
Die Idee hinter ketogener Ernährung ist, dass man sozusagen Kohlenhydrate reduziert. Also, dass man sozusagen möglichst wenig Kohlenhydrate isst und dafür aber mehr Eiweiß und mehr Fett. Und dann ist natürlich klar, wenn jetzt die ganzen Kohlenhydrate wegfallen, dann was bleibt groß? Also Käse, Fleisch, alles, was Fett ist, irgendwie, das geht alles. Aber das ist halt nicht unbedingt alles gut für die Harnsäure.
Und ich merke, viele Menschen versuchen, die Abgrenzung hinzukriegen und haben da Nachfragen einfach. Chris möchte über Signal wissen, ob die verdickten Fingergrundgelenke, wie man sie öfter bei älteren Menschen sieht, Arthrose sind oder Gicht oder, sag ich jetzt dazu, Arthritis, also eine rheumatische Erkrankung. Und lassen sich diese schiefen und verdickten Gelenke behandeln?
Genau. Die Idee ist natürlich, das hat mir jetzt noch gar nicht so angesprochen, warum man diesen Gichtanfall so fürchtet, ist nicht, weil es einmal irgendwie mal wehgetan hat. Ich meine, es gibt Schmerzmittel, ja, sondern wovor man natürlich wirklich Angst hat, ist, dass wenn das immer wieder passiert, ja, dass das Gelenk einfach kaputt geht. Ja. Und das gibt es tatsächlich schon auch, dass das eben dann eben Gelenke kaputt macht, die sich verformen. Ja. Es kann auch sein, dass das sich in den Weichteilen dieser Harnkristalle als Knoten, die man dann auch spüren kann, an den Händen und Fingern zum Beispiel, ablagert. Das ist durchaus möglich. Also diese, ich weiß jetzt nicht genau, welche Hände er meint, aber was man bei älteren Menschen häufig sieht, ist natürlich schon auch Arthrose. Ja, es kann natürlich auch schon mal Rheuma sein, ja, was solche Gelenkdestruktionen macht. Genau, Gicht durchaus auch eine Möglichkeit. Wobei, wie gesagt, was auf der Habenseite bei Gicht ist, dass es doch sehr, sehr wehtut und man dann meistens doch eher was dagegen mal macht. Ja. Während eine Arthrose so vor sich hin entwickelt und man das einfach irgendwie aushält oder sich dran gewöhnt. Ja. Das heißt, wenn die Gelenke erstmal deformiert sind, kann man tatsächlich das nicht mehr wieder so hinbekommen, dass das so aussieht wie vorher.
Also so oder so, egal aus welchem Grund, Gelenke schmerzen. Man muss es anschauen, wo es herkommt, um zu verhindern, dass eben diese Verdickungen und diese auch Fehlstellungen dann entstehen. Genau. Das wäre die Botschaft eigentlich. Mhm. 0800 246 2469, das ist unsere Telefonnummer. Bei uns geht es heute um Gicht- und Nierenerkrankungen. Und die Frau Hering ist in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich habe eine Frage. Ich bin der Meinung, dass ich mich schon ganz gut auskenne mit Gicht und Harnsäure, weil mein Mann damit zu tun hatte. Und ich eigentlich vorher nie. Auf einmal habe ich einen einen Schmerz im großen Zeh gespürt, der war so extrem, dann habe ich eigentlich gewusst, das kann das nur sein, und habe in mein Buch nachgeschaut und habe gesehen, dass ich das Schlimmste gegessen habe, ein großes Brot mit Sardellenfilets. Mhm. Die haben die höchste Stufe. So. Seitdem passe ich sowieso immer auf, bin zum Arzt gegangen, habe noch nie eine Blasenentzündung und noch nie eine Nierenentzündung gehabt und habe also damit eigentlich gar nichts zu tun. Und der Arzt stellt aber immer fest, eine erhöhte Harnsäure, sodass ich jetzt immer die Allopurinol 100 nehme. Und jetzt denke ich mir, ich kann ja nicht ewig zum Untersuchen vom Blut gehen, sondern immer nur zeitweise. Kann ich da jetzt auch zu viel von dieser Harnsäure-Tablette nehmen?
Also die Allopurinol, das ist das, ich erkläre ganz kurz nur für unsere HörerInnen, ja, weil die kennen sich vielleicht nicht ganz so gut aus wie Sie. Dieses Allopurinol, das ist so die Tablette, die ich vorhin so angesprochen habe, die man da zur Prophylaxe gibt, ja, damit das praktisch nicht mehr so weit nach oben geht, die Harnsäure.
Ja.
Im Endeffekt, wenn Sie die Allopurinol haben, es gibt schon so Harnsäure-Zielwerte, aber Sie scheinen sich ja wirklich gut auszukennen. Ich glaube, wenn Sie dann auch auf Ihre Ernährung achten, müssen Sie nicht ständig zum Blutabnehmen gehen. Ne? Sie können dann durchaus auch das einfach sozusagen klinisch beobachten, wenn Sie einfach keine Anfälle mehr bekommen und die Gelenke okay sind, Sie eben nicht nochmal Schmerzen haben oder ähnliches, ist alles okay. Da müssen Sie auch nicht ständig hin und das nachkontrollieren.
Ja, und dann brauche ich ja, also jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass das gar nicht gut ist, wenn ich immer diese Tablette nehme, wenn ich nichts mehr habe.
Naja, das ist natürlich immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Vielleicht haben Sie ja nichts mehr, weil Sie die Tablette nehmen. Das ist ja die Idee dahinter.
Sie kann mir nicht schaden.
Nee,
das ist
die
wie
schadet
mit
Blutdruck nicht. Wahrscheinlich, ne?
Ja,
wenn man die Blutdrucktabletten nimmt, dann fühlt man sich gut, der Blutdruck ist in Ordnung und man denkt, die brauche ich doch gar nicht, weil der Blutdruck ist in Ordnung.
Ja, genau.
Aha, sehr gut. Und können sich diese Kristalle auch ganz untypisch in Gelenken absetzen.
Ja. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Formen, die es so gibt, genannt, sondern so das, was halt häufig ist. Aber klar, kann sich das auch woanders ablagern.
Heißt zum Beispiel wo? Was haben Sie im Sinn, Frau Hering?
Ja, das Knie.
Das Knie zum Beispiel.
Aber
kann's auch, gibt's auch, ja. Also habe ich auch schon häufiger gesehen selber, ja. Knie kann man, ist natürlich ein bisschen dankbarer, weil das ein großes Gelenk ist. Da kann man dann tatsächlich auch punktieren, ja, wenn da ein Erguss drin ist und kann sich das direkt unter dem Mikroskop den Beweis anschauen sozusagen.
Also vielen Dank. Dann werde ich ab sofort ein bisschen einschränken mit dieser Tablette.
Danke auch.
Alles klar, Frau Hering. Dankeschön.
Wiederhören.
Wiederhören. Ja, das ist keine schöne Vorstellung, dass wenn man einmal einen Gichtanfall hat, man quasi lebenslang Medikamente nehmen muss. Ist das so, Frau Safi?
Ja, also ich, wie diese Allopurinol oder beziehungsweise diese Medikamente, die Harnsäure senken, sind relativ nebenwirkungsarm. Also immer unter Vorbehalt, ja, Medikamente können immer Probleme machen, aber für das, was man bekommt oder sich damit erkauft, ist es eigentlich harmlos, muss man ehrlich sagen.
Was wären denn die Ziele der Therapie, bevor wir darüber sprechen, wie die Therapie dann genau aussieht, zusätzlich zu diesem?
Das Hauptziel ist wirklich, die Zerstörung des Gelenks zu verhindern. Das ist wirklich das 1A-Ziel. Es geht nicht darum, sich an irgendwelchen bestimmten Zielwerten aufzuhängen, wo man dann unbedingt hinkommen muss und so. Es geht wirklich darum, diese Attacken zu verhindern und damit die Zerstörung des Gelenks zu verhindern. Das ist das alleroberste Therapieziel.
Okay, also dann würde man dieses Medikament zunächst mal geben, was was den Harnsäurespiegel unten hält. Gibt es weitere Behandlungsmöglichkeiten?
Genau, also im akuten Gichtanfall, da unterscheidet sich die Behandlung so ein bisschen von der langfristigen Vorbeugung sozusagen. Im akuten Gichtanfall sind vor allem drei Substanzen, die wichtig sind, die man sozusagen verwenden kann. Das eine ist natürlich, was schmerzlindernd und vor allem entzündungshemmend ist, Cortison. Ja, da kriegt man über 5 Tage eine Tablette und dann sollte innerhalb von 1 bis 3 Tagen das abgeklungen sein, spätestens. Wenn nicht, muss man sich die Therapie nochmal überdenken. Das andere sind die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika. Das sind einfach Schmerzmittel. Ja? Das ist so Naproxen, hat man vielleicht schon mal gehört, Indometazin. Da kommt übrigens, weil ich habe ja vorhin gesagt, das mit der Niere ist ein bisschen kompliziert, kompliziert. Ja, ich habe da nur das Einfachste gesagt mit der Harnsäureausscheidung. Da ist natürlich das Problem immer so ein bisschen, wenn man schon eine schlechte Niere hatte, das sind Medikamente, die die Niere nochmal echt schädigen können. Ja, das heißt, da muss man dann jemanden, der eine schlechte Niere und einen Gichtanfall hat, da würde ich tatsächlich eher zum Cortison greifen. Und dann auch eine Therapie, die sehr alt ist und ich glaube eigentlich, also ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, tatsächlich noch nie verschrieben, einfach weil das ein Medikament ist, was keine große therapeutische Breite hat. Das macht auch schon gern Probleme. Colchicin, also das ist sozusagen das, kann man sagen, Gift der Herbstzeitlosen. Genau, das ist so ein Medikament, was man, ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, ob es das in irgendwelchen Chemotherapeutika noch gibt oder so, aber ich kenne sonst eigentlich keine Indikation, wo man das sonst noch verschreibt. Das wäre sozusagen auch noch mit in der Erstlinientherapie, also eins von den drei Sachen. Und genau, das ist die Akuttherapie, um sozusagen die Entzündung zu reduzieren, weil die Entzündung ist halt das, was das Gelenk kaputt macht. Ja? Und um die und dann eben auch die Schmerzen zu lindern. Und dann zwar, wie ich initial auch gesagt hatte, 2 bis 3 Wochen später würde man dann versetzt die Therapie mit zum Beispiel Allopurinol anfangen.
Wir haben hier noch eine Frage, ob Sie präzisieren könnten, ab welchem Harnsäurewert überhaupt Gefahr besteht.
Ja, also es gibt, man sagt, der Harnsäurewert sollte unter 6, schlagen Sie mich tot, ich glaube Milligramm pro Liter sein, müsste ich nochmal nachschauen, da ist jedes Labor hat so praktisch unterschiedliche Harnsäurewerte, unter 6, unter 360 Mikromol pro Liter gibt's oder Milligramm pro Deziliter, also unter 6 Milligramm pro Deziliter, so rum ist es. Also da verwendet sozusagen Labore und verwenden da unterschiedliche Werte. Das sind so die Werte, die man so ein bisschen anzielt, ja, dass man sagt, es sollte drunter sein.
Dann haben wir hier noch eine erstaunliche Frage, nämlich auch anonym über WhatsApp. Ist heutzutage immer noch in Anführungszeichen erhöhtes Kreatinin, bedeutet eine Nierenfehlfunktion, obwohl manche Menschen einfach mehr Kreatin umsetzen. Einmal ist es Kreatinin und einmal Kreatin. Und wie kommt es, dass viele Menschen, die ihre Ernährung auf rein Carnivore umstellen, also auf fettes Fleisch, ihre Gicht verbessern oder heilen, obwohl sie scheinbar zu viel Proteine umsetzen? Also offensichtlich ist da ein Hörer oder eine Hörerin, die der Ansicht sind, dass man mit fleischlicher Ernährung bewirken kann, dass die Gicht wieder heilt. Können Sie das bestätigen?
Also ich kenne dazu wirklich keine Datenlage. Also im Gegenteil, wie ich initial schon gesagt hatte, Fleisch ist eben purinhaltig und erhöht den Harnsäurewert. Aber zu dem Kreatinin kann ich kurz noch was sagen.
Sehr gerne.
Und zwar ist es so, dass diese Werte, die man im Labor vom Labor bekommt oder vom Arzt bekommt, ja, aber dieses Kreatinin ist so ein Abbauprodukt, über das man sozusagen die Nierenleistung abschätzen kann. Ja. Und wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, es ist geschätzt. Das heißt, so, wenn man das richtig korrekt macht, müsste man 24 Stunden Urin sammeln und daraus dann diese Werte ausrechnen und müsste bei jedem Patienten genau wissen, wie groß er ist, was er wiegt, ja, um dann eben auch Muskelmasse und alles Mögliche ausrechnen zu können. Das heißt, das sind immer Annäherungswerte. Ja. Wenn der ein Ticken zu hoch oder so ist, gebe ich dem Hörer wirklich recht, ja, dass das dann nicht direkt sofort heißt, dass da irgendwie die Niere nicht funktioniert. Also das ist prinzipiell, ist es tatsächlich so, dass eine chronische Nierenerkrankung darüber definiert ist, dass das über 3 Monate eben diese Werte erhöht sein müssen oder beziehungsweise die Nierenleistung vermindert sein muss. Aber das sind dann relevante Werte. Also da kann man nicht sagen, das hat damit zu tun, dass ich ein bisschen mehr Muskeln habe als du oder so.
Und dann möchte noch jemand über WhatsApp wissen, kann man auch als Veganer mit gesundem Lebensstil einen Gichtanfall bekommen?
Ja, wenn man, ich weiß nicht, ist Alkohol ist doch vegan, oder?
Alkohol ist vegan.
Ja, also ist die Frage beantwortet und Obst ist auch vegan. Also man muss wirklich, wenn man da Probleme hat, sich echt eine Liste einfach aus dem Internet runterladen, wo sind Purine drin oder was ist Harnsäure, welche Nahrungsmittel erhöhen die Harnsäure. Und es ist tatsächlich, fällt mir jetzt so ein bisschen im Laufe der Sendung auf, das passt gar nicht in diese Ernährungsschemata, die man so kennt, ja, so.
Ja.
ketogen, vegan und so, weil es so ein bisschen von allem ist, weil Obst ist irgendwie nicht gut und Fleisch ist nicht gut und Alkohol ist
gar nicht so leicht,
nee.
das zu berücksichtigen alles. Ja.
Genau, weil die Meeresfrüchte machen zum Beispiel auch Probleme, die ja sonst extrem gesund sind, ja, so für Herzgesundheit und die Proteine sind ja sonst immer sehr, sehr gut und empfiehlt man ja sonst immer sehr gerne, ja, mit den Omega-3-Fettsäuren, aber nee, also für jemanden, der Probleme mit Gicht hat, der muss dann schon schauen.
Ja, das verwirrt die Menschen. Wir reden nämlich gleich noch über rote Paprika und Birnen. Gicht und Nieren, wie hängt's zusammen? Das ist unser Thema heute im Gesundheitsgespräch. Ihre Fragen dazu beantwortet die Internistin und Nierenexpertin Dr. Waschma Safi. Frau Safi, bevor wir zu unseren Hörern gehen, die da alle schon in der Leitung warten, würde ich eine Nachfrage gerne noch stellen. Sie haben gesagt, ein Risikofaktor ist es, ein Mann zu sein. Ich habe aber tatsächlich gelesen, während die Gicht bei Männern meist ab dem 40. Lebensjahr auftritt, kommt sie bei Frauen in der Regel erst nach den Wechseljahren vor. Grund sind hormonelle Einflüsse auf die Nieren. Können Sie das erklären, was damit gemeint ist?
Also das ist tatsächlich dadurch, dass es bei Frauen eben erst nach den Wechseljahren auftritt, hat das natürlich was mit dem Östrogen zu tun. Also das ist praktisch dieses weibliche Hormon, was dann weniger wird nach den Wechseljahren. Und man vermutet, dass Östrogen sozusagen die Harnsäureausscheidung begünstigt. Und wenn das dann wegfällt, sozusagen erhöht sich das Risiko für die Frauen. Und die Männer haben deswegen aber von per se ein erhöhtes Risiko, weil sie halt das Östrogen sozusagen nur in niedrigen Dosen haben.
0800 246 2469, unsere Telefonnummer. Und der Herr Würzinger hat sie gewählt und ist jetzt in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Guten Morgen.
Meine Frage betrifft rote Paprika und Birnen, denn ich lasse Schweinefleisch weg, dann war ich immer beschwerdefrei. Dann habe ich halt gemerkt, immer beim Konsum von Birne oder rote Paprika roh, habe ich die gleiche Symptomatik, also Schmerzen im Großzehengrundbild.
Ja, und Sie haben auch eine Gicht schon diagnostiziert bekommen,
nein,
oder?
Nein, das nicht. Die Werte sind auch meistens okay. Die waren nur einmal hoch, als ich Heilfasten gemacht habe, aber sonst sind sie okay laut Hausarzt.
Ja, also es ist so, dass Birne, ich hatte ja schon initial so erwähnt, Fructose, also praktisch Fruchtzucker, ist ein Problem. Ja, das heißt, die Birne könnte Ihnen durchaus Beschwerden machen. Die Paprika passt nicht so ganz, muss man ehrlich sagen, weil die ist nicht hochpurinhaltig. Also die Paprika, da ist vielleicht, reagieren Sie da irgendwie anders drauf, aber jetzt so rein mit dem Harnsäurespiegel glaube ich jetzt nicht, dass das zusammenhängt.
Oder vielleicht ist es irgendwas, was Sie immer mit der Paprika essen?
Ich habe schon versucht, das einzugrenzen. Genauer kann ich es nicht eingrenzen, aber Fruchtzuckerkonsum ist eigentlich im Allgemeinen schon teilweise hoch, weil ich auch zum Ausdauersport Fruchtzucker mit im Getränk drin habe und da habe ich keinerlei Beschwerden.
Ja, ich kann es Ihnen nicht anders sagen. Man weiß, dass die Fructose sozusagen ein Problem macht. Ja. Und anscheinend reagieren Sie bei der Birne drauf, aber auf die Fruchtzuckertablette nicht.
Oder auf das Aufgelöste, was Sie da in Ihrem Getränk drin haben, nicht. Also der Mensch.
Vielleicht wird das nicht so gut resorbiert, das weiß man nicht. Also das weiß ich jetzt einfach nicht genau, wie Sie das dann auch aufnehmen, Ihr Körper.
Aber Herr Würzinger, vielleicht müssen Sie doch nochmal, wenn Sie so einen Anfall haben, zum Arzt gehen und schauen lassen, ob es wirklich eine Gicht ist.
Also direkt akut, wenn Sie
es haben. Ja, genau. Lassen Sie das wirklich mal akut anschauen, weil wissen Sie, die Werte, wenn Sie eine Woche später oder sonst wie hingehen, ich habe das ja am Anfang erklärt, die Harnsäure ist zu hoch, dann fällt sie aus. Das heißt, sie wird dann wieder normal, ja, oder geht dann auch wieder runter. Das heißt, wenn Sie da irgendwie zeitversetzt sich Blut abnehmen lassen, muss man da nicht unbedingt was sehen. Dementsprechend würde ich das schon wirklich mal im akuten Anfall, wenn das Gelenk geschwollen ist, würde ich dir zum Hausarzt gehen und fragen, ist das eine Gicht? Und das kann eigentlich jeder gute Hausarzt erkennt es.
Okay. Alles. Vielen Dank, dass Sie mich noch drangenommen haben.
Alles Gute, gerne. Herr Würzinger, machen Sie es gut.
Tschüss.
Frau Dr. Safi, wir haben ja gerade über die Frauen und die Menopause gesprochen und dass da Gicht häufiger auftritt. Wir haben eine Frage von Michaela, die sagt, sie nimmt Kreatin 5 Milligramm täglich wegen Muskelaufbau nach der Menopause und könnte sich das auf die Nieren schlagen.
Also das Kreatin ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, die Nierenfrage meines Lebens, die ich am allerhäufigsten gestellt bekomme. Ja. Ich weiß nicht, warum das Menschen so umtreibt.
Das ist doch gut, dass wir sie heute auch haben.
Genau. Also dieses Kreatin treibt wirklich die Leute um. Also die Datenlage, die man so hat, ist, dass man weiß, dass Menschen, die schon eine chronische Nierenerkrankung haben, das heißt bei denen, wo schon ein Problem da ist, empfiehlt man nicht, das zu nehmen. Ja, weil das gegebenenfalls sich ungünstig auswirken kann. Auf die anderen, da ist keine Einschränkung.
Da ist keine Einschränkung da. Und jetzt nehmen wir die Frau Starke zu uns. Frau Starke, grüß Gott, jetzt haben Sie lange warten müssen.
Ja, grüß dich. Bitte. Hallo. Ja, spannend jetzt während der Zeit, wo ich zugehört habe. Also ich habe nur im Winter Schwellung der Finger, aller Fingergelenke, Verschiebung. Es tut auch weh, wobei Schmerzen bin ich gewöhnt, weil ich viele Baustellen an meinem Körper habe. Jetzt habe ich schon das mit dem Fruchtzucker zum Beispiel gehört. Ich habe eine Fruchtzuckerunverträglichkeit. Mhm. Und dann die Grundfrage, ob es auch am Trinken liegen kann. Manchmal trinke ich nicht genug, sagen wir mal so.
Ja, also Sie haben, da kann ich nur ganz kurz fragen, Sie haben das an mehreren Gelenken gleichzeitig, oder?
Ja.
Also
ja.
Das spricht eigentlich nicht, und vor allem wenn es die Fingergrundgelenke sind und dann irgendwie noch mit dem Kältereiz, der das so auslöst im Winter, das spricht nicht typisch für eine Gicht, muss man ehrlich sagen. Das ist eher was, was wirklich in Richtung von einem Rheuma mal eher sein könnte.
Nee, das ist
ausgeschlossen.
Schon getestet. Norm, ja.
Und die Gelenke
sind ja. Alle dick, also wenn Sie meine Hände sehen würden und verbiegen sich so ein bisschen die Finger, tun aber nicht immer weh. Und ich meine, die Ernährung war jetzt gerade spannend.
Ja.
Ab und zu trinke ich wirklich 2-3 Mal Weißbier. Ha.
Ja,
also das Bier treibt die Leute um. Ich hole jetzt Frau Roswitha zu uns. Die wartet auch schon. Frau Roswitha, Sie wollten auch noch mal wegen des Biers wissen, gell? Grüße Sie.
Ja, grüße Sie. Vielen Dank, dass ich Sie was fragen darf.
Ja, gerne. Hallo.
Ich habe darüber nachgedacht, ob das alkoholfreie Bier vielleicht weniger schädlich ist als das mit Alkohol.
Ja, ich hab schon gesagt, das ist, glaube ich, so eine sehr typische bayerische Frage. Ja, weil so ich bin ja auch aus Bayern. Ja, also das ist,
Sie dürfen das sagen, Frau Sachi.
Ja, ich darf das sagen, genau. das treibt uns alle um da mit dem Bier. Nee, also es ist tatsächlich so, dass das alkoholfreie nicht weniger schädlich ist als das mit Alkohol. Weil es nicht nur der Alkohol sozusagen ist im Bier, das das Problem macht.
Okay, Frau Starke, aber Sie hatten...
Genau, das mit dem Trinken. Weil ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs, ich habe kein Auto und dann trinke ich an den Tagen manchmal wirklich wenig. Ob das sich auswirken kann?
Weil ich habe Ihnen ja gesagt, die Harnsäure wird über die Nieren ausgeschieden.
Genau.
Ja, und wenn Sie natürlich mehr trinken, wird auch mehr ausgeschieden. Also das ist schon empfehlenswert.
Vielleicht an der Stelle... Noch,
ja.
Frau Stefanie fragt auch noch hier über WhatsApp, ob der pH-Wert im Urin und die Harnsäure zusammenhängt. Ist vielleicht für Sie auch ganz interessant, Frau Starke.
Ja, also genau. Der pH-Wert im Urin per se ist nicht das Problem. Die Harnsäure ist ja im Blut zu hoch. Also dementsprechend, wo es mal ein Problem sein kann, ist natürlich, Harnsäure kann in der Niere auch Steine bilden. Ja? Und da kann das natürlich ein Problem sein. Also prinzipiell bei Steinbildung, da hat der pH-Wert in der Niere einen Wert sozusagen, einen Stellenwert. Aber jetzt zur Verhinderung vom Gichtanfall würde eine Veränderung vom Urin-pH sozusagen würde nicht prophylaktisch wirken, dass man keinen Gichtanfall kriegt.
Aber Frau Starke, bei Ihnen müsste man schon irgendwann rauskriegen, was es eigentlich wirklich ist.
Das Problem ist, ich bin halt jetzt schon älter und wenn ich jetzt zu dem Hausarzt gehe, dann heißt es oft, nein, Sie sind halt alt.
Nee, aber Sie müssen jetzt, also ich meine, wenn die Gelenke jetzt immer... Wenn
also
Sie
darf
sagen,
ich sagen, wie alt Sie sind, Frau Starke?
Ja, ja.
Sie sind 71 und das ist überhaupt nicht alt.
Das ist kein Alter.
Ja.
Nee.
Das alles mal hier klar rücken, dass wir nicht über 98, 99 reden oder so.
Das habe ich jetzt gedacht. Nee,
ja,
also...
Nee, ich höre es wirklich oft so nach dem Motto, ja, Mai.
Nee, Sie ist haben ja, also wirklich rein statistisch haben Sie noch... 10, 15 Jahre, ja. Und Sie müssen, sollten die nicht mit Schmerzen verbringen, ja, und nicht mit kaputten Handgelenken. Also,
und Sie sollten auch beweglich bleiben.
Genau.
Ja, das ist richtig, weil das Problem ist dann, dass wirklich die Fingerbeweglichkeit, wie soll ich sagen, nicht direkt eingeschränkt ist, aber es wird noch schwieriger.
Also Frau Starke, Sie gehen zur Hausärztin und sagen, die im Radio haben gesagt, ich bin nicht alt und wir finden das jetzt raus, okay?
Super, aber eine Sache finde ich toll noch, das wollte ich noch loswerden. Die Frau Doktor hat gesagt, Colchicin würde eventuell helfen. Also ich bin jetzt die Fraktion eher Homöopathie, weil ich das gut vertrage und ich habe Colchicum genommen und es war besser. Das heißt, es lag daran.
Wer weiß, wer heilt, hat recht, Frau Starke.
Ja, also ich fand das jetzt, also wirklich vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Das war ein super Hinweis, weil ich habe mich gewundert. Ich dachte, naja, ist halt so, ne? Mhm. Okay, super, danke schön.
Danke, Frau Starke, danke. Auf Wiederhören. Und Frau Dr. Safi, Frau Roswitha wollte noch wissen, ob man Gicht auch in der Schulter bekommen kann. Ich glaube, diese Antwort können wir noch in aller Kürze
man
geben.
Man kann das auch in anderen Gelenken haben, genau.
Es kann überall auftreten, als auch in der Schulter. In diesem Sinne auch ganz herzlichen Dank an Frau Roswitha, die in der Leitung war. Ja, unsere Zeit ist schon wieder um. Das war's vom Gesundheitsgespräch heute über den Zusammenhang von Gicht und Nieren mit Dr. Waschma Safi. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit, Frau Dr. Safi.
Ihnen auch vielen Dank.
Und natürlich Dank an alle, die sich beteiligt haben. Zum Nachhören gibt es das Gesundheitsgespräch in der BR Radio-App noch eine Woche lang und natürlich langfristig überall, wo es Podcasts gibt. Das Gesundheitsgespräch kommt nächsten Mittwoch wieder und dann geht es um die Rolle der Hausärzte und Hausärztinnen am Lebensende.